Der GameTube Talk. Heute aus dem Archiv. Populäre Spiele, mit denen wir nichts anfangen können.
Herzlich willkommen zu GT Talk. Heute zum Thema populäre Spielemarken, mit denen wir nichts anfangen können. Grüß dich, Daniel.
Bei der letzten Aufnahme, die schiefgegangen ist, hat das eine bessere Anmod. Deswegen nutze ich das jetzt. Deswegen heute Talk mit Menschen, mit denen wir nichts anfangen können. Hallo Michi. Ich habe jetzt den Witz geklaut.
Ich weiß. Du kannst du haben. Grüß euch, liebe Zuhörer und Zuschauer. Heute geht es, wie gesagt, um die Spielereien oder Spielemarken, mit denen wir nichts anfangen können. Und ich glaube, dass jeder das da draußen hat. Sei es, weil das Reihen sind, die einfach aus einem Genre sind, mit dem man nichts anfangen kann. Oder aber sie sind doch in einem Genre beheimatet, in dem man sich auch selbst heimisch fühlt. Aber irgendwie kommt man da nicht rein. Man mag irgendwie vielleicht die Charaktere oder sonst irgendwas nicht. Und je länger diese Reihe dauert, umso schwerer wird es, da überhaupt nochmal den Anschluss zu finden. Darum soll es heute gehen. Und um das nochmal irgendwie zu betonen, das soll jetzt kein Diss gegen diese Reihen sein. Die müssen nicht schlecht sein dafür. Es geht dann einfach nur darum, dass da persönliche Geschmäcker einem einfach verbieten, sich damit zu arrangieren. Daniel, was wäre denn bei dir so eine Reihe, mit der du nicht klarkommst?
Es gibt eine Reihe, die angeblich vom Gameplay her immer sensationell gut ist, kann ich aber nicht beurteilen, weil ich bei zwei Spielen nach den ersten paar Minuten sofort eingeschlafen bin und die anderen gar nicht erst versucht habe, weil mich das ganze Universum, seine Charaktere, die Art, wie darin kommuniziert wird und alles, um was es da geht, so ankotzt, dass es mir schlecht wird. Und diese okay. Reihe heißt Metal Gear Solid. Ja. Ich hasse es. Ich hasse es vor allem deswegen, weil es spielerisch so toll sein soll und das mir aber mein Lebtag lang fernbleiben wird, weil ich mir, glaube ich, lieber einen Arm abschlagen würde, als jemals wieder Metal Gear Solid Spiel zu spielen. Also ich weiß, dass ich der Reihe damit sehr Unrecht tue, aber es hat einfach noch nie gezündet. Und das, obwohl es so gut losging.
Was ich total nachvollziehen kann, ist, wenn man jetzt so als Außenstehender vor Metal Gear davor steht, und dann da irgendwie einen Zugang finden soll. Dafür ist es alles viel zu... Ja, hättest du halt mal die letzten 300 Seiten Wikipedia dazu gelesen, dann wüsstest du jetzt auch, worum es in diesem elendlangen Funkgespräch geht. Das kann ich total nachvollziehen, dass es halt eine Reihe ist, die einen nicht dabei haben will, wenn man nicht von Anfang an schon irgendwie dabei war. Ich meine, es ist sowieso eine seltsame Entscheidung, sowas wie Metal Gear Solid 5 zu machen, wo man halt allein schon 4 Spiele vorher gespielt haben muss oder zumindest ein paar andere Spiele vorher gespielt haben muss und man nicht, obwohl da so viel Pause dazwischen war, einen kompletten Neuanfang irgendwie wagt.
Es ging los im Jahre 1997, übrigens im gleichen Tunesien-Urlaub, in dem auch das Final Fight Spielautomato Geddon passiert ist. Da hatten wir uns vor Abreise eine Videospielezeitschrift gekauft und in der wurde das neue heiße Ding für die PlayStation 1 angekündigt. Das da hieß Metal Gear Solid 1. Mhm. Und schon, also Metal Gear gab es ja damals schon fürs NES und Metal Gear Solid 1 war aber eben so der nächste große Schritt. Und wir haben schon an den Bildern, konnten es schon nicht fassen, dass ein Spiel so aussehen kann und diesen Realismusanspruch hat und diese, hat man an den Bildern schon gesehen, diese filmische Anmutung. Dann kam es irgendwann raus, dann hat sich irgendwann einer gekauft, der eine PlayStation hatte. Ich hatte damals keine, ich war halt PC-Spieler und gewöhnt an entweder Spiele aus der Ego-Sicht oder ich glaube, es gab damals schon erste Versuche in Third Person, also mit Tomb Raider und solche Sachen. Mhm. Und dann kam Metal Gear Solid und ich weiß noch, dass ich mir in den Zwischensequenzen manchmal gedacht habe, also die Ingame-Zwischensequenzen, ja, wie viel besser soll es denn noch werden? Das ist ja so geil gemacht mit dem Hubschrauber in dem Schnee und der Kamera und alles, bis ich es dann selber gespielt habe und mir gedacht habe, so, hä? Erstens, wieso muss ich denn diese Level immer nur von oben spielen? Kann man die Kamera nicht mal hinter den Charakter setzen, damit man mal sehen kann, wo der hinläuft? Und dann gehst du irgendwie einen Meter und dein komisches Intercom oder wie das heißt piepst, dann ist da irgend so ein Generalsarschloch dran und labert dich 20 Minuten lang zu mit irgendwelchem Geschwurbel, was kein Mensch braucht und wo du nur Text wegdrückst und die ganze
Hattest du denn nie beim Spielen mit dem Codec, also mit diesen Funkgesprächen, das Gefühl, dass das Spiel über das, was für die damalige Zeit üblich war, über das Niveau hinaushebt?
Nee, also ich wollte immer, dass das sofort aufhört und ich bitte weiterspielen kann, beziehungsweise, weil ich es ja selber nicht gespielt habe, weil ich das nicht mit der Kamera nicht kapiert habe, bitte weiter zuschauen kann, wie das einer spielt, der das mag und der damit zurechtkommt. Mhm. Und dann ist es ja auch das erste ganz okay und dann gibt's da spannende Bossfights und solche Geschichten. Also ich habe damals schon den Appeal ein bisschen verstanden, habe es aber nie selber gespielt. Und es wurde dann aber schlimmer. Oder ist das Codec-Ding, ist das das, was es ausmacht? Ist das...
Für mich war, hat das Codec-Ding, also es ist natürlich Teil des Charmes, für mich war das Codec-Ding diese Illusion aufgebaut, es passiert da dieses, diese Geschichte, also diese auf Shadow Moses Island, hier diese Agentengeschichte, und diese Funkgespräche sind aber mein, also wie so ein Fenster, ich kann da reingucken, das passiert da, weil es eben auch, da gab's auch die Geschichte mit, eine Funkfrequenz kriegst du nur raus, wenn du auf die Schachtel hinten drauf guckst.
Aha.
Sagt dir das Spiel auch von wegen, du kannst es nur rausfinden, wenn du hin auf die Schachtel. Das war so ein Breaking the Fourth Wall Moment. Und ja, ab dem Zeitpunkt passieren halt über dieses Codec ständig Dinge, die sich auf Ereignisse außerhalb von dieser Spielgeschichte beziehen. Und das war für mich so ein, boah, krass, wie so ein Radiohörspiel irgendwie. Und es passiert hier nebenbei und irgendwie... Die sehen auch, was in dem Spiel passiert und die beobachten mich, während ich das spiele und dann reden die auch mit mir. Also ich fand das total abgefahren, aber sowas habe ich noch nie gehabt vorher.
Kann ich verstehen, aber das ist mir komplett entgangen. Das wurde aber dann in den späteren Teilen auch nicht besser. Ich weiß, dass der Einzige, der eine PS2 damals hatte, die sehr, sehr teuer war, irgendwie 800 Mark oder was die erste gekostet hat, dem habe ich Metal Gear Solid 2 damals gekauft, weil wir es auch da wieder nach dem ersten Trailer nicht fassen konnten, dass ein Spiel so aussieht. Und es war auch da wieder das größte Spiel aller Zeiten und beim Dreier genauso. Und ich habe jedes Mal dieses Spiel gekauft, weil der irgendwie arbeiten musste und bin abends extra nach München gefahren, damit wir dieses Meisterwerk der Videospielkultur genießen können. Und ich bin bei beiden Teilen noch im Prolog eingepennt, weil ich so langweilig fand. Und das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, dass wir damals so krass enttäuscht waren vom Zweier, weil das losging. Und es hatte nichts mit Snake zu tun. Und diese ganze Geschichte, die man kannte, naja, aus dem Trailer... Ja, am Anfang hat es ja
schon mit Snake zu tun.
Ja, aber irgendwie habe ich das dann, glaube ich, schon verschlafen und bin erst aufgewacht, als es auf der Bohrinsel mit dem blonden Idioten dann weiterging und so.
Aber
und da war für mich dann der Ofen irgendwann...
Aber wenn ihr ja schon den ersten Teil so blöd fandet, dann könnt ihr doch Snake gar nicht so vermissen, wenn er da nicht mehr dabei ist.
Nein, es war trotzdem irgendwie so ein Ding und es war ja nur ich, der es blöd fand. Und ich fand es ja auch nur deswegen blöd, weil ich es nie gespielt habe und halt irgendwie diese ganze... Deepness der Story nie mitbekommen habe, aber mit jedem Teil, der rauskam, war es trotzdem, als man noch ein bisschen formbarer war, immer noch dieses so, wow, das ist jetzt das neue Meisterwerk in der Konsolenkultur und das muss man kennen und ihr könnt es kaum erwarten, das noch mitzubekommen und es hat sich halt nie ausgezahlt. Nicht mal, keine Ahnung, wahrscheinlich sollte man die alle mal nachholen und es gibt ja auch das erste Patch mit, das für ein Gamecube da, mit besserer Kamera und lauter so Twin Zeug.
Snakes, ja.
Ja, sollte man alles vielleicht mal machen, aber wie gesagt, da schlage ich mir trotzdem.
Also was ich nur empfehlen kann, das ist halt die totale Schocktherapie. Und es ist halt schon so eine krasse Einstiegshürde, dass du es nie machen wirst. Aber hol dir diese HD-Collection.
Nee.
Und spiel die alle am Stück.
Nein.
Und dann ist es halt so ein geballtes Maß an Irrsinn und an... Es ist einfach nur noch charmant. Man will, also man findet das halt ab dem Zeitpunkt alles völlig normal. Du musst halt erstmal in diesen... Du musst dieses Level an Irrsinn erreichen, um
das zu verstehen. Das will ich aber nicht. Mich nervt doch das Gehype um den Kojima. Alles, was ich von dem mitbekomme, sind alberne PR-Stunts, auf die dann jeder reinfällt. Dann Frauenfeindlichkeit und diese ganze Scheiße mit diesen Cartoons und mit irgendwelchen Pin-Up-Girls, die irgendwo kleben. Und das ist alles unerträglich. Das geht nicht. Mich interessiert diese Geschichte auch nicht. Und wenn da noch so viel politische Anspielungen und clevere Twists drin sind, es ist mir einfach scheißegal. Ich will das nicht. Aber okay, jetzt komme ich gerade ins Renten. ich weiß ja nicht, ob wir...
Eines Tages schnapp ich dich mal, bind dich an so einen Stuhl, dann machen wir hier so diese Clockwork Orange-Geschichte und dann musst du dir das alles
anschauen. Auch mit
den Augen? Ja. Dann darf jetzt ich meine erste Reihe erzählen, die vermutlich da draußen für absolutes Unverständnis und Kopfschütteln sorgen wird. The Witcher. Ich kann nichts mit The Witcher anfangen. Warum ich habe das wirklich probiert. Ich habe damals The Witcher 1, nicht direkt, als es rauskam, sondern es gab doch dann diese zweite Auflage, die dann verbessert war, Special
Edition. Ja, Enhanced Edition.
Hab mir die, gab es irgendwie recht günstig, mal bei Steam, glaube ich, oder so. Irgendwo hatte ich die halt einige, ja, genau. Hatte diese, aber ich habe es, glaube ich, direkt bei einem Steam-Weihnachts-Sale. Also wirklich auf ein Appel und ein Ei, irgendwie 5 Euro. Also kann man eigentlich echt nicht meckern für so ein fettes Spiel. Angefangen, das zu spielen... Und von der ersten Sekunde an hat mich dieses ganze Schmuddel-Image von dieser düsteren Fantasy-Welt so genervt. Dieses, seid ihr alle mies drauf, es ist hier ätzend, hier geht's jedem schlecht und ich kann mich entscheiden zwischen Pest und Cholera und ich wäre gern der strahlende Held, aber alles, was ich mache, ist ja doch irgendwie schlecht und es ist alles so behäbig. Und dann irgendwann wieder gut.
Wenn, Live wenn with ihr, GameStar.
Ja, so ungefähr, wenn ihr keinen Bock habt auf mich, dann habe ich auch keinen Bock auf eure dumme Welt, in der eh alles schmuddelig ist und egal welchen Stein ich hier umdrehe, es würde eh alles nur schlimmer. Spiel dich halt selber, blödes Spiel. Und dann habe ich halt das abgebrochen und vor allem, was mich ärgert, ich habe irgendwie 8 oder 9 Stunden da rein versenkt. Aber auch dieses ganze, das Kampfsystem war irgendwie nur so ein Gefuchtel und diese ganze, was gab es noch, diese Alchemie oder was man da noch machen musste, fand ich alles irgendwie doof. Und ich fand auch, dass Geralt, das ist Geralt, ne?
Ja,
Gerhard. Ich will immer Gerhard sagen, aber Gerhard. Ich ja gar nicht. Ich finde den auch furchtbar. Also so ein, okay, auf dem Cover von irgendeiner Metal-Platte, aber so als Figur? Nee. Also hat mich überhaupt nicht angemacht und dementsprechend habe ich dann auch den zweiten Teil ausgelassen, was vielleicht ein Fehler war, weil es ja dann nochmal deutlich überarbeitet und größer und toller und interessanter. Und mit 2 Spielen Rückstand kam dann eben Witcher 3. Das ist halt the best game ever. Und ich sehe ja nur alle, die halt sich... ich mag ja sonst Rollenspiele, ich spiele ja gerne Rollenspiele. Aber also alle, die Rollenspiele mögen, sagen, es ist das beste Spiel aller Zeiten. Es ist so unglaublich, wie viel Inhalt da drin ist, wie viele Stunden in dem Hauptspiel drin sind, wie viel man dann mit... Es gibt auch diese Game of the Year Edition, wo dann auch noch irgendwie die DLCs mit drin sind. Also gefühlt 8000 Stunden Inhalt für geschenkt. Und es sieht spektakulär aus und es ist das schönste Spiel und mit so viel Liebe zum Detail. Aber... allein dieses Commitment, ich muss mich jetzt in so eine Welt reinstürzen, in der 2 Spiele lang was passiert. Es scheint ja alles noch Auswirkungen zu haben, was in den Spielen vorher passiert. Das muss man ja alles irgendwie wissen. Mein Wissen über diese Welt ist, es war diese Schmuddelwelt, in der alles schlimm ist und jetzt ist diese Welt immer noch da und es ist wahrscheinlich alles noch viel schlimmer geworden und wenn ich mitmache, wird es noch viel schlimmer. Also irgendwie kein Drive, das zu spielen, vor allem, weil du kriegst es ja auch selbst, wenn du es gerade durchspielst, musst du ja mindestens 50 Stunden investieren, oder? Mhm. Darunter kann man das ja nicht machen.
Das Problem ist, beim zweiten Spiel musst du halt eigentlich, das musst du halt 1,5 Mal durchspielen, weil du ja ein komplettes Kapitel optional hast. Also du entscheidest dich da an einer Stelle. Ich habe es aber selber auch nie gespielt. Ja. Ich kann das verstehen, die Sicht. Mir ging es ein bisschen anders, also ich halte den dritten auch nicht für das beste Spiel aller Zeiten. Ich habe mich dem allerdings noch nicht mit voller Hingabe gewidmet. Ich habe es mal auf der PS4 versucht, so 15, 20 Stunden. Und so 100%ig ist der Funke auch nicht übergesprungen, aber ich verstehe schon, was Leute drin sehen. Ich fand den ersten damals aber eigentlich, den ich auch erst gespielt habe, als diese Enhanced rauskam, eigentlich schon ziemlich cool. Ich habe den sogar, bevor Witcher 3 rauskam, wollte ich eigentlich das erste und zweite nochmal durchspielen, um dann quasi auf dem aktuellen Stand zu sein und diese ganze Welt schon zu kennen, bevor ich dann in der perfekt ausgearbeiteten Version dann landen kann. Aber ich habe es nicht ganz geschafft, weil das vor allem erzählerisch im ersten Teil echt Macken hat. Fand allerdings die Welt schon sehr cool. Also verglichen, vor allem verglichen mit diesem ganzen anderen Fantasy-Rotz, den es halt gibt. Und da mögt ihr mir verzeihen, da zähle ich jetzt auch so komplette Standard-Fantasy-Welten wie, jetzt nicht alle Gebiete, aber wie zum Beispiel Elder Scrolls dazu. Also da ist mir Elder Scrolls unsympathischer, weil das interessiert mich halt gleich noch weniger.
Das ist und aber vor allem, komisch, weißt du, ne? Weil ich mag halt Elder Scrolls total gern. Ich gucke auch sowas wie Game of Thrones, also auch ein düsteres Fantasy-Universum, in dem halt auch immer alles schief geht oder alles immer schlimmer wird. Das gucke ich auch total gern. Aber ich kann mich überhaupt nicht für The Witcher begeistern.
Das ist ja beim Witcher auch nicht immer alles düster. Und ich fand aber gerade so diesen bisschen europäischeren Ansatz beim Witcher immer ganz interessant, vor allem auch was das Monster-Design anging, weil das einfach ein bisschen origineller war. Das sah so aus wie zum Beispiel, was ich bei Elder Scrolls sind, die Monster meistens ziemlich langweilig. Die heißen halt nur komisch. Also Draugr statt Untote von mir aus. Aber zum Beispiel diese Käfer in Morrowind, die waren irgendwie cool und originell. Und das hat halt The Witcher immer mal so, dass halt die Monster, denen du begegnest, ein bisschen cooleres Design haben, als was man normalerweise in Fantasy-Rollenspielen so bekommt. Und das sagt einer, der Dragon Age ja total gern mag. Ne? Mhm. Aber ich habe es 2er auch nie gespielt und das 1er nicht durch. Und beim 3er, da ist der Funke noch nicht übergesprungen. Ich gebe dem jetzt nochmal eine Chance und werde es nochmal versuchen. Und sei es nur, um das angeblich beste Spiel der letzten Jahre nochmal irgendwann mal durchgespielt zu haben. Aber ich glaube, ich werde es danach auch nicht das beste Spiel der letzten Jahre haben. Und ich verstehe schon, wenn man The Witcher blöd findet. Was ich nicht verstehe, ist, dass es so unmöglich ist, The Witcher blöd zu finden, weil egal, wo man sich umhört, es sind sich ja die meisten Leute extrem einig, dass es einfach das Allerbeste ist. Und das kapiere ich nicht ganz. Also sehen wir es nicht. Ich glaube nicht, dass wir es nicht sehen, weil wir sind jetzt auch nicht die Einzigen, die es jetzt nicht so umhaut. Aber der Großteil ist einfach komplett hin und weg davon. Auch Leute, die eigentlich echt Ahnung haben von dem.
Wovon ja, aber bei mir ist es wirklich, also ich kann das total nachvollziehen, dass es nach objektiven Maßstäben toll ist. Ich sehe halt nur aus subjektiver Sicht, ich kann mich halt nicht für dieses ganze Universum und seine Charaktere erwärmen, aber das ist halt extrem viel, wie sagt man, Bang for the Buck, also so ein Riesenspiel für so wenig Geld und es ist technisch total toll und es ist irgendwie detailliert gemacht und also die Entwickler sind ja auch irgendwie die nettesten Menschen auf der Welt und keine, die irgendwelche fiesen Abzockpraktiken betreiben. Das ist ja auch ein beliebtes Studio. Der PR-Manager ist auch ein netter Mensch, also
sagt wer?
Es gibt, ich sag das einfach.
Ach so.
Döler ist doch ein netter Typ, also sag ich jetzt.
Der wird schon genug hofiert, der kriegt von mir jetzt mal so.
Blöde Sau.
Nee, ein Daumen rüber für Fabian Döler.
Aber kann ich mich trotzdem...
Nee, der ist schon okay.
Ich finde jetzt auch zum Beispiel, was auch ein bisschen weird ist, ich finde Geralt total doof, aber es gibt doch jetzt diesen, wie heißt der, Maul-Cosplay, der jetzt gerade eben überall ist, ein so ein Cosplayer, der den total gut so ein Cosplay gebaut hat.
Ja.
Und den finde ich auch cool. Das ist, der sieht irgendwie auch, der Cosplayer sieht cool aus und so und auch was der für Aktionen macht, aber den Geralt an sich.
Der Geralt ist aber auch gar nicht so schlimm, aber da kennst du vielleicht echt die Spiele ein bisschen zu wenig und im ersten wirst du wahrscheinlich, du kennst ja nur das erste oder das Dreier
genau.
Nur. Ja, da ist er halt auch noch relativ generisch. Er ist im dritten aber dann schon auch von den Sprüchen, je nachdem, welche Dialogoptionen man dann wählt, schon noch von allen Fantasy-Helden der letzten Jahre noch der coolste, muss man sagen. Also schon ein bisschen dieser Eastwood-Faktor, aber er hat schon manchmal halt auch einfach den trockenen Spruch, den halt sonst keiner hat, schon gar nicht der in Dragon Age, in den Dragon Age-Spielen. Und in Elder Scrolls schon gleich gar nicht.
Ja. Ne?
Insofern Daumen so für Geralt.
Aber genug auf The Witcher rumgetreten. Was ist denn bei dir die nächste Reihe, wo du kein Verständnis für aufbringen kannst?
Also nachdem ich dir mit Metal Gear Solid schon wehgetan habe, kommt jetzt eine Geschichte, mit der ich dir nicht so wehtun werde, nämlich Resident Evil.
Blödes.
Aber auch jetzt nicht auf höchstem Niveau, aber auch da ist es so, ich kann die Faszination Resident Evil überhaupt nicht verstehen. Ich habe nie einen Film gesehen. Die einzigen, die ich selber gespielt habe, war glaube ich das vierte. Ich war vom vierten lange sehr begeistert, habe das sogar glaube ich, zweimal gekauft, einmal für die Wii. Übrigens bis heute die beste Version mit dem mit dem Motion Control Dings. Mhm. Das erste war auch eins, nachdem ich selber keine PlayStation hatte, was dann in den typischen Buden, wo halt irgendeiner eine PlayStation hatte, immer gezockt wurde und dann wurde Resident Evil 1 gespielt und Meisterwerk und bababa. Aber von mir aus, von der Atmosphäre, von mir aus die Szene mit den Hunden und Horror und Riesenspinne und wunderbar. Aber doch bitte nicht wegen der Geschichte, wegen den Charakteren, wegen den Zusammenhängen da. Ich weiß bis heute nicht den Unterschied zwischen Jill Valentine und Claire Redfield. Ja, Entschuldigung, es sind halt zwei Mädels mit Pferdeschwanz. Die eine hat die Uniform, die andere hat die Uniform. Die, wenn man vertauscht, die kann kein Mensch auseinanderhalten. Ob es jetzt Leon Kennedy ist oder irgendein anderer Penner in dem Spiel, ist mir... Dieses ganze Geschiss jedes Mal, wenn ein neues Resident Evil kommt und dann wird der erste Screenshot veröffentlicht. Es ist wieder Leon Kennedy dabei. Ja, es ist halt der Typ, der eine Frisur aus den 90ern hat, die dringend behoben werden muss.
Ernst gemeinte Frage. Hast du dir die Resident Evil Folge, die ich mit Martin gemacht habe, hast du dir die angeguckt?
Da würde ich, keine Ahnung, dann lieber noch 5 Folgen auf ein Bier, bevor ich mir das anschaue.
Gerade eben, der Rant, den du gerade abgelassen hast.
Das gleiche, was Martin gesagt hat, oder?
Nee, das war jetzt die... Exakte, das genaue Gegenteil, wenn Homer Simpson anruft, rufen sie mich gleich wieder an und sagen sie mir das genaue Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Nämlich meine ganzen Ausführungen, warum ich Resident Evil so toll finde. So, ja, und diese Charaktere, für die kann ich mich begeistern und die Geschichte, wie das alles zusammenhängt.
Ja, aber das ist halt einfach falsch. Das hoffe ich, hat Martin dir auch gesagt, dass du da auf dem Holzweg bist.
Nee,
es ist schrecklich. Ich habe auch die Filme, keine Ahnung, da kenne ich. Mila Jovovich macht nichts anderes mehr seit 35 Jahren. Ich weiß nicht, die sollen ja ganz nett sein, aber ich will, wenn ich noch einmal Umbrella höre und was Umbrella jetzt wieder ausgehackt hat, ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Und Resident Evil 4 war auch nicht wegen den Charakteren oder dem Universum oder irgendwas gut, sondern weil das spielerisch einfach super war. Bis auf die Geschichte mit Stehenbleiben und Schießen, aber ist ja wurscht. Aber das hatte irgendwie Atmosphäre, das hatte das war irgendwie unheimlich und trotzdem war es ein gutes Third-Person-Action-Spiel und wunderbar, alles okay. Aber dann nicht nochmal das fünfte und dann das sechste und dann, oh, neues Resident Evil und was das jetzt wohl wieder ist. Ich freue mich echt auf Sima und ich hoffe, dass es nichts mit den Vorgängern zu tun hat und dass die nie wieder irgendwie aufgelegt werden. Aber warte mal ganz kurz. Oh, es wurde schon wieder Resident Evil 4 für irgendein Gerät released und warte mal ganz kurz. Oh, es wurde schon wieder ein Remaster von Resident Evil 1 für irgendein Gerät released. Warte mal. Oh, es wurde schon wieder Resident Evil 4 released für dieses Gerät. Und, oh Moment, es kommt doch mal gerade eine Resident Evil Version von Teil 4, vom vierten Teil für diese Kaffeetasse. Ist doch schrecklich, was soll das? Und es wird halt nie besser.
Ja, also ich will nicht sagen, dass es nie besser wird. Es gibt bessere und schlechtere Spiele, aber da hatte ich ja schon in der Resident Evil Folge darüber gesprochen. Ich bin absolut immun, aus meinen Resident Evil Fehlern zu lernen. Also ich freue mich, jedes Mal, wenn ich was Neues über Resident Evil höre. Jedes Mal, wirklich. Das ist halt einfach so eine Instinktreaktion zu denken, Resident Evil. Ich mache auch wirklich immer so.
Also ein Hund mit einem hochstehenden Schwanz. Ja,
genau. So, ja. Nee, also ich kann auch nachvollziehen, dass diese ganze Geschichte, wenn man sie mal nüchtern betrachtet, ein Vollscheiß ist, dass die Charaktere, abgesehen von ist eine Hand, die eine Pistole durch ein Level trägt, eigentlich nicht viel dazu beitragen. Aber ich kann mich trotzdem der Faszination nicht erwehren und beziehungsweise bei mir ist wahrscheinlich so ein Selbstschutzmechanismus. Habe schon zu viel Lebenszeit da rein investiert, um mir jetzt einzugestehen, dass es ein Riesenscheiß war.
Tja.
Aber ich freue mich auch wie ein Blöder auf Resident Evil 7. Und zwar nicht nur, weil es was ganz anderes macht als die bisherigen Spiele, sondern eben auch, weil es ja wohl doch mit der gesamten Geschichte zusammenhängt und es nochmal irgendeinen Brückenschlag zu den alten Sachen gibt. Ich finde es gut.
Ja, aber du täuscht dich halt auch. Aber okay.
Ja, dann hätte ich als nächste Serie, die ich nicht verstehen kann. Und es ist besonders hart, wenn man jeden Tag das, entschuldigt, liebe Kollegen, Geseier dazu anhören muss. Oh, Civilization ist so toll. Ich würde lieber mir die Fingernägel rausziehen lassen und dann mit den Händen mit meinem eigenen Blut meine Steuererklärung der letzten 10 Jahre nachholen und nochmal machen, als auch nur eine Runde Civilization spielen zu müssen. Das ist doch das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Warum spielt man denn das denn?
Das sieht aus. Hast du jemals eins gespielt?
Irgendwann mal. Also ich habe irgendwann mal, ich glaube, Civilization 4 kurz angefangen. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine,
ich bin
halt auch kein Strategiespieler, was wir danach auch rausfinden werden. Ich meine, ich mag halt Blizzard-Strategiespiele, also halt für so Dummies. Mir fehlt halt über komplett die ganze Motivation für so Runden-Taktik und dann so Historien-Kram und Politik und sonst irgendwie Systeme. Nee. Das waren für mich schon von frühester Kindheit an so Spiele für so Langweiler, für erwachsene Langweiler und das hat sich, glaube ich, nie geändert. Also ich kann diese ganze Faszination gar nicht nachvollziehen. Das ist kein Spiel mehr. Das ist irgendwie nicht.
Da muss man hast du aber auch nie sein. Die, bitte, sag's jetzt nicht, die Suchtspirale selber erlebt. Jetzt nicht diese 4 Worte sagen, bitte.
Was für 4 Worte?
Die 4 Worte, die wir, wenn Civilization 6 jetzt erscheint demnächst, vielleicht ist es auch schon erschienen, wenn wir diese Folge hier ausstrahlen, aber die werden über jedem zweiten Test und über jedem dritten Artikel irgendwie zum Spiel. Vor allem
Mario
über jeden
Kart Test. Für Erwachsene.
Nee, das andere. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was die 4 Worte sind.
Die Nadel sitzt fest.
Die Anfangsbuchstaben der Worte sind NNER.
NNER.
Ja, sage ich dir nachher im Privaten. Nee, ich habe, also Civ ist so ein Ding, ich freue mich auf jedes neue Civ. Ich freue mich auch, dass immer viele Jahre dazwischen sind. Ich kaufe mir das jedes Mal und ich spiele es danach genau einmal durch. Und immer gleich. Und das schon seit dem allerersten Civ von, Civi heißt es ja.
seit dem Civi, spielst du Civi immer.
Nee, das gleich. War schon ein paar Jahre früher. Ich glaube, das erste ist 1991 erschienen. Kann das sein? 91? Civilization 1?
Ja, nee, ich glaube eher 1812, was die Langeweile erfunden worden ist.
Und ich bin jetzt auch nicht groß interessiert, erstens an Rundenstrategie, zweitens an Politik und so Zeug, aber ich fand immer schon Geschichte, vor allem Wissenschaftsgeschichte, total interessant. So, wer hat wann was unter welchen Bedingungen erfunden und wie sind da die Zusammenhänge? Und da ist Civ natürlich das Eldorado, weil du selber mit deinem Volk, das du da aufbaust, im Forschungsbaum ja quasi dich immer entscheidest, was lernen meine Leute jetzt als nächstes mit denen, den Folgen. Und das finde ich schon irgendwie spannend. Vor allem, weil ich Civ immer spiele, komplett pazifistisch und nur auf Forschung. Also ich will das erste Volk sein, das während alle noch mit den Knüppeln rumlaufen, möchte ich zum Mond fliegen und diese ganzen Arschgeigen hinter mir lassen. Spannend, gell? Da pennt er jetzt schon ein. Ja, aber es ist irgendwie, es gibt halt da jetzt auch nicht so viele Alternativen und so. Es ist schon interessant, das ein bisschen mitzuverfolgen. Ich kann allerdings der ganzen Komplexität und allem auch nicht viel abgewinnen. Also wenn ich da diese Spezialisten drüber referieren höre, dass man es ja nur im allerhöchsten Schwierigkeitsgrad und wenn sie dann die ganzen Nooks und Crannies rauskriegen.
Oh, jetzt ist mir gerade eingefallen, was der blöde Satz ist.
Ja.
Das ist dumm.
Ja, und dass sie da und hier das Diplomatiesystem hier und das mit den Stadtstaaten da und dann diese ganzen Feinheiten, ja gut, beschäftig dich ruhig in deiner Freizeit damit. Es ist bestimmt das einzige Spiel, was dir das so bietet, wie du das willst und schön, dass es so ist, aber man, ne. Es lässt sich halt auch ohne Verständnis für Runden- und Globalstrategie als Idiot, wie ich das bin, nur als reine Weltgeschichtserfahrung an ein paar Tagen schön durchspielen und es ist immer tatsächlich sehr süchtig machen, also man will wirklich immer noch ein bisschen weitermachen, aber dann ist auch wieder gut. Also,
hast du als Kind oder als junger Mensch das Brettspiel Risiko gespielt?
Nicht gerne. Das wollten immer die anderen alle spielen, aber ich habe kein besonders strategisches Verständnis, vor allem nicht, wenn es darum geht, Einheiten korrekt zu platzieren und da irgendwie dem Gegner eine Falle zu stellen und dann da überlegen zu bleiben. Deswegen auch der Pazifismusweg immer bei Civilization, weil ich erstens keinen Bock habe. Weil
ich das irgendwie immer in einen Topf schmeiß, nee, weil ich das, auch schon nie Bock auf Risiko hatte und ja, auch deswegen sowas nie spielen wollte.
Wenn es um das Rundenbewegen von Einheiten geht und die da irgendwie... Da mag ich Civ auch nicht. Aber das reine, quasi das Entwickeln von dem Volk, möglichst pazifistisch und auf anderen Wegen, außer mit richtigen, tatsächlichen Krieg, finde ich schon cool irgendwie. Also kann man machen.
Also ich bin da, glaube ich, zu ungeduldig für. Das einzige bisschen, was mich jemals in Civilization interessiert hat, war diese eine Geschichte, die der vor ein paar Jahren die Runde gemacht hat von diesem extremen Spiel, das der eine da über Jahre hat laufen lassen, mit diesem... krasse Materialschlacht, wo alles nur noch mit Atombomben zugepflastert wurde. Wie lange hat da einer so eine KI-Partie laufen lassen? Ist doch irgendwie ein ganz komisches.
Puh, das war, glaube ich, Herrschaftssystem
ist dann irgendwie, hat sich dann bewährt, also irgendeine schistoide irgendwas Gesellschaftsform und gab irgendwie die paar Siegermächte hatten alle nur noch endlose Panzerfabriken, die nur noch materialschlachtenmäßig da sich die Panzer und die Atomraketen um die Ohren hauen oder so. Das klang irgendwie ganz interessant, dass sowas in dem Spiel rauskommen kann. Aber das soll bitte wer anders spielen.
Wir hatten einen kurzen Tonaussetzer, was ganz gut ist, weil Michi dadurch unterbrochen wurde. Ihr habt nicht viel verpasst, deswegen darf ich jetzt weitermachen. Eine Marke, die Gott sei Dank ein bisschen an Interesse verloren hat, glaube ich. Was hältst du von Tekken?
Schwieriges Thema. Mochte ich früher ganz gern, habe ich inzwischen aber völliges Interesse dran verloren.
Gut. Ich hoffe, dass es vielen Menschen so geht. Tekken war die Pest jeglicher Zuhause-Abendveranstaltung zwischen 1996 und 2001 ungefähr. Egal, wo man hinkam, um da jetzt nicht unbedingt mit den Leuten auszugehen, sondern sich nur mit Leuten zu treffen und da irgendwas zu zocken oder irgendwas zu machen. Und so. Es ging nicht, weil auf dem Sofa saßen 4 bis 6 Leute und es lief immer Tekken 2, 3, Tag Tournament und was auch immer. Es war eine einzige Wissenschaft. Jeder hat das rauf und runter gespielt. Es wurde ausgetauscht, wir fahren jetzt nach da hinter Land zu, da der kennt einer einen, der einen kennt und der hat einen Beamer und da ist ein Tekken-Turnier. Dann so, ja, fahrt ihr bitte gegen Baum auf dem Weg dahin? So schlimm und diese ganze...
Hallo.
Ah, und dann so, ja, er weiß jetzt, wie die King-Wurf-Kombo geht und dann setzt er sich Abend für Abend hin und übt die und dann versucht er sie... mit Gästen vorzuführen und es gelingt ihm aber nicht, weil er schon wieder unter dem Einfluss und irgendwelchen Substanzen steht. Und dann muss es aber nochmal probiert werden und nochmal probiert werden. Und nein, wir können keine Mucke anmachen in dem Raum, sondern wir müssen die ganze Zeit den Tekken-Soundtrack laufen lassen. Und ja, er kennt einen, der mit Lai den Pistolen-Move kann. Und so, und er probiert es jetzt nochmal.
Aber noch den mal kennt und jeder.
Ich verstehe es nicht.
Also, als du es gerade gesagt hast, ist mir gerade wieder der Soundtrack von Tekken 3 ins Ohr gekommen und ich habe sofort wieder
Erinnerung. Ich meine, das war Kingdom Hearts 1 bis 9.
Oh, da fällt mir übrigens ein, mit Kingdom Hearts kann ich nichts anfangen, aber egal. Mit Tekken, ich habe so viel Tekken 3 gespielt. Also wir hatten auch diese Abende, dass dann halt immer mehrere Leute da waren, wir ein Turnier gemacht haben. Ich habe mit meinem Bruder zusammen total viel Tekken gespielt. Wir haben sogar zusammen sowas gemacht. Das ist ein bisschen, ich schäme mich jetzt ein bisschen dafür. Es gab diesen Trainingsmodus, wo man eben.
Ihr habt euch angezogen wie Nina beim
Spiel. Ja, okay. Erwischt. Es gab diesen Trainingsmodus, wo man eben unbegrenzt Leben hatte. Und dann hat er Lai genommen und ich Law. Und dann haben wir, wie in so einem Martial-Arts-Film, so Choreos einstudiert. Also so, du musst hier ausweichen und ich muss hier ausweichen und dann tauche ich hier unten durch und du machst da den Sprungkick, dass das halt richtig geil aussieht. Und dann wird das halt geübt und da halt stundenlang im Übungsmodus von Tekken rumgetan. Gutes Spiel. Also ich habe Tekken 3 rauf und runter gespielt. Wie viele Sachen man da freischalten konnte, was es da unterschiedliche Charaktere gab und aber sofort, nachdem Tekken 3 wieder, wie sagt man, rum ums Eck war, Interesse. Und wenn ich jetzt irgendwie sowas sehe wie Ankündigungen, was ist gerade Tekken 7 oder so? Was ist diesmal der Story-Arc? Mishima ist wütend auf Mishima, denn er hat einen Dämonen befreit. Es ist real true Ogre Demon God. Und jetzt kriegt aber der mit den spitzen Haaren von seinem Onkel auf die Nase.
Nein, er kriegt
und
immer von Heihachi Mishima auf die Nase, weil er selber der Dämonensohn, der aber gleichzeitig sein eigener Großvater ist. Und das dann die Leute so, dann kommt irgendein Trailer und dann ganz am Ende wird irgendein Mishima gezeigt. Dann so, seid ihr bescheuert? So, wer braucht denn bei Prügelspielen eine Story? Und dann, wer braucht denn vor allem so eine Story mit diesen ganzen Pep-Talk-Geschichten? Ja, ich bin da. Dann irgendwie so, I will, was ich, das ist noch schlimmer und schlechter, als was sich Wrestler vor irgendwelchen Matches am Kopf werfen.
Aber jetzt fällt mir gerade wieder ein, wie gern ich diese ganzen Zwischensequenzen aus Tekken 3 geguckt habe. Die waren ja alle völliger Käse. Aber das war gut.
Ja, das sah halt gut aus, mein Gott.
Du konntest mit einem Panda-Bären das durchspielen und dann will der am Ende, er will nur Süßigkeiten haben oder so. Du Depp, dann geh halt nicht zum Kampfsportturnier, sondern geh in Süßigkeitenladen. Warte mal ganz kurz, sprich mal weiter, ich muss kurz nachgucken, was der Panda bei Tekken 3 aus dem sein Abspann
war. Ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer, dass ich echt froh bin, dass das ganze Thema so ein bisschen durch ist. Und dass es irgendwie auch mit dieser ganzen Extrem-Kombo-Geschichte und hier noch und da noch, dass es auch irgendwie Street Fighter mit in den Strudel reingezogen hat. Und da bin ich ehrlich gesagt echt froh um so Sachen wie Mortal Kombat, weil die sind wenigstens noch ein bisschen straighter. Da werden wenigstens noch Leute in zwei Hälften gerissen.
So, ich korrigiere. Ja. Wenn man das mit Panda bzw. Kuma durchspielt, dann sieht man, dass Panda mit, wie hieß sie, Xiaoyu aus einer Schule rausmarschiert. Und dann kommt Kuma, der Bär, und gibt dem Panda einen Strauß Blumen. Und der Panda ist so hip, weil er das Kampfturnier gewonnen hat, dass er einfach so wegguckt. Hammer Zwischensequenz. Weiß nicht, wie man das scheiße finden kann.
Immer noch besser als die Story der letzten 9 Resident Evil-Teile kumuliert wahrscheinlich. Und schlüssiger, als was sich Kojima immer so ausdenkt. Aber okay.
Ja, das muss ich dann zugeben. Da hast du jetzt wieder recht.
Was dann laberst du?
Naja. Komme ich, glaube ich, mit meinem ich kann mit Strategiespielen nichts anfangen, Rand zur nächsten Episode. Denn das liegt aber, glaube ich, an meiner Blizzard-geprägten Erziehung. Ich konnte niemals was mit Command & Conquer anfangen. Also ich war immer ein Warcraft-Spieler und das war halt Command & Conquer war die Konkurrenz. Ich habe auch Age of Empires ganz gern gespielt, aber Command & Conquer never. Mochte ich nie. Also auch diesen ganzen Trash-Zwischensequenzen-Kram. Habe ich nicht verstanden früher. Also jetzt finde ich das schon ganz witzig, wenn man sich das anguckt mit dieser Zwischensequenz. Ach du Scheiße, das ist ja Stalin oder was? Bei Alarmstufe Rot ist es, glaube ich. Aber mit Command & Conquer, also keins von diesen Universen, weder das Tiberium-Universum noch das Alarmstufe Rot-Universum noch das Generals-Universum, fand ich alles lame.
Das ist meine Meinung gemischt dazu. Ich verstehe es vollkommen. Ich habe nur das erste Singleplayer irgendwie so ein bisschen gemocht, weil das war erstens von Westwood, von denen man damals noch viel gehalten hat. Es sah sehr, sehr gut aus. Und wer Dune 2 mochte, der hat halt da das gleiche in geiler bekommen. Und danach war es dann vorbei. Also Red Alert, dieser ganze Beschiss um Command & Conquer 3 war das, oder mit den Screenshots und so, dass man hinterher immer das Gefühl hatte, man kriegt was schlechter aussieht. Die ganze Story mit Tanya und allein schon, wer damals dachte, dass Kane irgendwie ein interessanter Bösewicht ist, ja, der hat halt noch nie irgendwas mit einem interessanten Bösewicht gesehen. Das ist halt so ein Glatzkopf mit einem, weiß ich nicht, der sieht aus wie du mit Glatzkopf. Also, ja, genau so sieht
er aus. I am Kane! Was macht denn der? Macht der nicht immer irgendwie so mit der Hand?
Nee, die Hand ist der Turm mit dem Laser, Hand of Nod.
Achso.
Aber es ist alles scheißegal. Komischerweise, Generals, das einzige ohne Geschichte, das war richtig gut. Aber das war auch, weil es als Skirmish- oder Multiplayer-Spiel, und das von einem, der keine Multiplayer-Spiele mag, das hatte irgendwie so einen Sog. Also da hatte man dann irgendwann gecheckt, wie so die Baureihen funktionieren und wie das mit, wie die Einheiten funktionieren. Und das war eigentlich richtig cool. Das sah sensationell aus damals. Ansonsten, bitte haut's mir ab. Außer, Renegade. Dieser Fehlgriff da mit dem Third Person, nee, First Person war das, oder was? Third Person?
First Person? War das nicht First und Third Person?
Das war beides, glaube ich. Ich glaube, als Figur, man konnte umschalten oder so. Es war auf jeden Fall so ein 3D-Action-Spiel mit der schlechtesten Escort-Mission in KI aller Zeiten. Aber irgendwie hatte das was, weil man das Universum komischerweise dann doch irgendwie kannte, und das mal aus der Nähe zu erleben, war irgendwie ganz interessant. Der Fritz ist ja großer Fan, aber... Ja. Dieses der mag ganze
auch eine Menge Scheiß.
Ja, Fritz mag ja schlechte Spiele. Und Command & Conquer war ja nie so oberschlecht. Außer das letzte war jetzt auch nicht so richtig schlecht. Aber bei Command & Conquer erwarten ja alle immer Mords was. Und keiner begreift, dass, wenn sie das kriegen würden, was sie wollen, dass es dann nichts Gutes wäre. Bei Echtzeitstrategie jetzt heute nochmal neu denken, dass es irgendwie mehr Leute anspricht, schwierig. Und dann wollen wieder alle diese Full-Motion-Video-Zwischensequenzen. Und da kannst du noch so wen hinstellen. Es wird nicht cool aussehen, und du kannst es auch nicht machen mit, es sieht cool aus und irgendwie zeitgemäß und trotzdem auf die richtige Art trashig, das geht nicht. Es wird einfach scheiße sein. Deswegen,
dementsprechend wenig hat mich das auch tangiert, dass es dann irgendwann hieß, ja, wir müssen das Command & Conquer begraben und dieses, was war das, Generals? Ey, was sollte BioWare machen? Sollte ich ein neues Generals machen?
Irgendein Tiberian Generals
dann,
4.
Aber das ist doch dann auch zu diesem Free-to-Play-Spiel umgemodelt worden, dann hat man es endgültig getötet. Was dann nur noch Generals, glaube ich, hieß. Oder nur noch Command & Conquer hieß sogar. Ja. Kundencare-less hat mich irgendwie nie interessiert, aber da fehlt mir halt einfach auch. Ich damals, es gibt ein Paralleluniversum, in dem ich nicht Warcraft 2, sondern das erste Command & Conquer bekommen habe. Und dann wäre ich wahrscheinlich jetzt voll der C&C-Fan. Aber so.
Ich fand, das war damals schon ein spürbarer Fortschritt. Also vielleicht hatte Command & Conquer irgendwie die besseren Zwischensequenzen. Das erste, bevor dann Warcraft 2 kam, weil Warcraft 2 hatte erst ein super VGA und das war einfach viel charmanter und verständlicher mit Orks gegen Menschen. Alles klar, die hatten Sprachausgabe, die hatten keinen Glatzkopf mit Bart. Und Warcraft 3 war einfach so gut, da hat halt kein Command & Conquer mehr mitspielen können. Und dann war das Ding entschieden. Und StarCraft hat ja darauf nur richtig aufgebaut.
Und das hat der Command & Conquer gar nicht. Wenn ich halt eine Strategie haben will, wo Leute moderne Waffen haben, spiele ich halt StarCraft.
Ja.
Musste mal von der Seele. Hast du noch eine?
Ich habe noch eins, bevor wir dann zum großen gemeinsamen Finale kommen.
Ja.
Eine Serie, die vielleicht die allergrößte überhaupt ist für Menschen unter 30. Ich habe in meinem Leben noch nie Pokémon verstanden. Ich habe nie ein Pokémon-Spiel gespielt, außer Pokémon Go, und das auch nur sehr kurz und mit wenig Eifer. Mhm. Ich bin immer nur jungen Menschen begegnet, wie meiner Großcousine oder so weiter, oder dir, glaube ich. Ich kann alle Pokémon aufzählen. Ja, schön. Warst du das nicht? Ich glaube, also du hast mich mal... Vor Jahren warst du da mal begeistert, dass du alle Pokémon kanntest oder so.
Ich hatte mal alle Pokémon.
Aha.
Also ich hatte mal Pokémon Rot, hatte ich 151 Pokémon.
Ja, okay.
Jetzt.
Aber schon die erste Marge, sagt man da Marge? Charge?
Charge.
Charge.
Knallcharge.
Die erste Knallcharge Pokémon, das war glaube ich Rot und Blau, oder? Mhm. Für ein GBA damals, muss 96 rum gewesen sein.
Für einen normalen Gameboy.
Für einen normalen Gameboy.
Ja.
Schon da war ich zu alt für. Das wollten die Kinder haben, da habe ich im Mediamarkt gejobbt und habe denen immer so, ja, da ist es, nimm's, geh weg. Und dieses ganze System, erstens ständig rumlaufen, irgendwas einsammeln und ständig hoffen, dass man das andere auch noch findet und dann auch im Kampf dieses Sammelkarten, Trading-Card-Prinzip ist es doch, oder? Also, Gott, jetzt muss ich mich voll outen, aber im Prinzip ist es doch, die Kenntnisse von deinen Einheiten zu kennen. Ich habe hier Schere, Stein, Papier mäßig. Ich kann gut Blitz, deswegen...
Ja, genau. Ne?
Ja. Deswegen gewinne ich gegen den. Null Interesse. Und dann irgendwann kannten alle Pokémon und dann gab es noch diese Serie und Pikachu war das Schlimmste, was es gibt. Und wie die alle aussehen. Und inzwischen finde ich sie eigentlich ganz niedlich so. Oder ich finde das Design eigentlich ganz nett.
Ja.
Aber da komme ich nicht mehr ran. Also da müsste ich jetzt 25 Jahre zurückbeamen und würde dann doch wieder das nicht haben wollen. Also
ich habe damals Pokémon Rot. Mein Bruder hatte damals Pokémon Blau. Allein schon das war halt so ein Wettstreit. Und die waren ja so, sind ja auch heute noch so designt, dass es immer zwei gleichzeitig gibt und du, um alle kriegen zu können, mit der anderen Version interagieren musst. Also Pokémons tauschen, was die in der einen nicht gibt. Und dann schon das war der Hammer. Dass es eben zwei Leute können halt so ein Spiel spielen, aber am Ende müssen sie doch irgendwie zusammenarbeiten, um da eben wirklich das fertig zu kriegen. Ich habe das damals auf meinem alten Gameboy, also auf dem großen Ziegel, so groß war, auf dem alten Ziegelstein-Gameboy halt noch gespielt und ich weiß auch, das hatte ich damals auf unseren unendlich langweiligen bayerischer Schwabe war echt so groß. Auf unseren unendlich langweiligen bayerischer Wald Familienurlauben hatte ich Pokémon Rot dabei und ich hatte das sind da 2 oder 3 Wochen sind wir da gewesen und das ist halt wie im Flug vergangen, weil ich halt den ganzen Tag Pokémon gespielt habe. Und dieser Sammeltrieb alleine, dann eben dieses Perfektionieren von seinem Pokémon-Team und dass man die halt alle trainieren muss und dann war ja auch damals vor dem Internet diese ganze Urban Legend-Geschichte, weil es ja schon damals Pokémon 151 Mew konnte man eigentlich nur kriegen, so habe ich es damals auch bekommen, wenn man zu Pokémon-Veranstaltungen gegangen ist. Also da gab es dann so Einkaufszentren, so sicher, Sammelkartenturnier und du kannst dir über so eine spezielle Station mit deinem Gameboy, kannst du dir dieses Pokémon holen, wenn du das halt, wenn du da mitmachst. Da haben sie so Aktionen halt gemacht. Also irgendwie erst Pokémon-Duell und wer gewinnt, der kriegt halt dann so ein Tier. Es gab aber diese Urban Legends damals, dass man das halt auf abgefahrenste Weise sich auch irgendwie so erspielen kann. Und das hat sich ja genau wie diese Geschichte mit Lai kann mit der Pistole schießen. Ist halt so, du musst das und das Pokémon genau so und so haben und dann an der Stelle das drücken. Und das ist halt dann über den Schulhof, von Quelle zu Quelle ist es immer abgefahrener geworden, was man da alles machen musste. Und allein eben, was in diesem Spiel alles möglicherweise drin steckte, war halt schon der Hammer, wie lange man das probieren konnte. Ich meine, vieles davon war halt hinterher, hat sich ja Scheiß rausgestellt, aber es hat halt einen damals irgendwie total gepackt. Aber dann hatte ich noch Pokémon Gold und Silber, war die nächste Auflage, da hatte ich noch Pokémon Gold gespielt. War dann aber schon nicht mehr alle Pokémon eingesammelt und ab dann war es halt vorbei. Ich habe dann noch Pokémon, wie hieß denn das? Pokémon Arena? Pokémon Stadium hieß das. Da konnte man dann seinen Gameboy in N64-Controller, sein Gameboy-Modul in den N64-Controller stecken und dann konntest du deine Pokémon, die du auf dem Gameboy trainiert hast, auf einem großen Bildschirm gegeneinander kämpfen lassen. Also mit animierten Kämpfen. Das habe ich noch irgendwie mitgemacht und dann war ich ja halt eigentlich auch raus. Ich habe das Kartenspiel hab ich noch gespielt, Pokémon Trading Card Game. Fuck, da habe ich auch viel Geld rein investiert. Stimmt, ganz vergessen.
War die eigentliche Urban Legend nicht die, dass man, wenn man bei einem mal alle gesammelt hatte, dass man irgendwie ein geiler Typ ist? Und dann hatte man 151 Pokémon und dann auf einmal merkst du so, ja, die drehen sich trotzdem alle weg, wenn ich mit denen reden will, die echten Menschen. Und so.
Schade.
Tja.
Ja, und also dieses ganze Aufkeimen jetzt wieder von Pokémon Go, an mir ist es komplett vorübergegangen. Also ich finde das eine ganz nette Idee, eben die Original-Pokémon von damals zu nehmen, die man halt noch kennt aus der Kindheit. Aber ich habe es jetzt, also als das rauskam, hatte ich noch das alte iPhone 4, da ging es eh nicht und jetzt habe ich überhaupt keinen Bock, das zu spielen. Also Martin spielt da ja viel mit, aber Jasmin hat es auch ein bisschen gespielt, aber auch nicht so mit Eifer dabei. Also wouldn't care less, was mit Pokémon passiert. Ja. Aber ich habe es damals als Kind oder als Jugendlicher sehr gerne gespielt.
Ja. Kommen wir vielleicht zum großen Finale. Spiele, die wir schon als Jugendlicher nicht gern gespielt haben.
Ja.
Und die danach nur schlechter wurden.
Eigentlich unglaublich, aber ja.
Es gibt ein schönes Bild von dir mit in der Verkleidung von neulich.
Ja, ich habe neulich ein Trading Card Game, Trading Card Aufreißvideo dazu gemacht. Mein Gott, es geht um Sonic. Diese Pfeife. Die größte Pfeife überhaupt. Sonic hat in seinem ganzen Leben nichts zustande gekriegt. Nichts. Ich wiederhole nichts. Schlechter Mario-Abklatsch. Hat für den falschen Hersteller gearbeitet und danach ist es nur schlechter geworden.
Wir tun alle Menschen leid, die in Videospielredaktionen arbeiten und denen dann irgendein Chefredakteur oder irgendjemand, der was zu sagen hat, sagt, mach doch einmal ein Special Sonic vs. Mario. Wer gewinnt? Und die müssen sich dann für Sonic Dinge ausdenken, die Sonic richtig gemacht hat oder richtiger als Mario. Das einzige Sonic-Spiel, das überhaupt relevant ist, ist das allererste von 1824 für Sega Mega Drive. Und was hat der? Das hat einen sehr klar erzeugten Charakter. So, jetzt hockt es euch mal hin, jetzt macht es einmal irgendeinen netten Charakter, wie es mit Crash Bandicoot ja auch schiefgegangen ist. Mit dem Unterschied, dass Crash Bandicoot coole Spiele hatte. Ja. Und dann hat sich irgendeiner Sonic ausgedacht und hatte, dann haben sie aus dem Mega Drive irgendwie zumindest eine coole Optik und diese Geschwindigkeit rausgekitzelt. Aber für jemanden, der gerne...
Ich habe neulich erst gelesen, also was das Problem noch schlimmer macht, dass wohl die Europäer wegen dem PAL ein viel langsameres Sonic spielen konnten als die Amerikaner wegen der Bildwiederhol-Fans von PAL
und NTSC. Das heißt, das Spiel hat insgesamt länger gedauert, oh Gott.
Das Spiel war in Europa noch viel schlechter. Also... Wir haben den schlechtestmöglichen Sonic bekommen und von da wurde es nur noch schlechter.
Sonic 1 hatte schon, und das war eigentlich noch ein gutes Spiel angeblich, hatte trotzdem zwei massive Nachteile. Erstens, für jemanden, der immer gern alles einsammelt, bei denen ist ja für Mario schon schwierig. Alle Münzen kriegen, geht nicht. Aber alle Ringe kriegen, geht schon gleich mal gar nicht. Und Ringe verlieren, wenn man getroffen wird, die sind einfach wieder weg. Katastrophe. Ich war damals... auch 92 war das, glaube ich, bei meinem schottischen Austauschschüler, der einzige Mensch auf der Welt, der einen Mega Drive hatte. Gut, dass der im hintersten Eck von Schottland gewohnt hat, weil es gab nichts auf dem Mega Drive, was man spielen sollte, außer Sonic. Und Gott sei Dank war der im Hobby Footballspieler und war damals großer Fan von den San Francisco 49ers, weswegen immer bei der Abendunterhaltung die Wahl war, spielen wir Sonic oder spielen wir Madden 93 ungefähr auf dem Mega Drive. Madden war einfach das interessantere Spiel für jemanden, der nicht was mit Football anfangen kann. So viel zum Thema Sonic. Und das war noch das beste Sonic.
Ja.
Und danach haben sie es... Und jetzt endlich wieder ein Sonic, was an die alten Erfolge anknüpfen will oder anknüpfen soll. Jetzt noch schneller, jetzt endlich wieder das Original-Spielgefühl. Auf dem iPhone, auf dem Dreamcast, auf dem dies und das. Ja, hat es irgendein Spiel geschafft. Hast du jemals ein Sonic-Spiel gespielt, länger?
Sonic 3...
Hatte dann schon einen rosafarbenen Sonic und einen schwarzen Sonic und einen Fuchs mit zwei Schwänzen.
Das sind völlig andere Charaktere, Daniel.
Ach so, ja, stimmt. Nicht.
Die haben sie ja extra geschrieben.
Ja.
Ich habe mein Leben keine Sega-Konsole besessen. Dementsprechend habe ich immer nur bei anderen Menschen, als ich zu Gast war, Sonic vorgespielt bekommen oder selber mal kurz Sonic gespielt. Mein Gott. Also, wenn man halt schon... Wir hatten alle eine schreckliche Kindheit, sagen wir mal, wie es ist. Ja. Wir hatten keine Nintendo-Konsole zu Hause. Und ich meine, das war halt angeblich... das Tollste. Und dann haben alle Spiele, die danach kamen, nach der Mega Drive-Ära, versucht, an das anzuknüpfen. Und es hat nie geklappt. Nie. Also, alles, was sie probiert haben, entweder das zu einem 2D-Retro-Ding zu machen, es in 3D zu machen, ihnen ein Auto zu setzen, ihn bei irgendwelchen Sportveranstaltungen mitzumachen zu lassen. Ja, bitte?
Da muss ich zweimal kurz einhaken. Das Spiel, was der Mario Kart-Abklatsch ist, nur mit Sonic, ist ein gutes Spiel. Mal abgesehen von Sonic. Also wenn sie da andere Charaktere genommen
hätten. Es wäre scheißegal, ob Sonic da mitgemacht hätte oder nicht.
Ja, richtig. Und genauso, was war das? Ach genau, Mario vs. Sonic bei den Olympischen Spielen. Allein das ist schon so bitter. Gibt's nur noch auf den Nintendo-Konsolen, glaube ich. Oder gab's es auf
ist das nicht eigentlich der Beweis, den wir alle gebraucht haben?
Ja.
Also dass Sonic halt gar nichts drauf hat und jetzt ist er halt noch Marios...
Widersacher,
Franchise-Bitch.
Die Franchise-Bitch.
Die halt mitmachen muss, um erniedrigt zu werden.
Ich habe allerdings eins gibt's, muss ich zugeben, ich habe ein Sonic-Spiel länger gespielt und das war Sonic und ich weiß nicht mal mehr, wie der Titel komplett war. Das war das Sonic-Rollenspiel von BioWare für Nintendo DS. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, und ich dachte mir erst so die ersten zwei Spielstunden so, das ist von BioWare und es ist ein Rollenspiel. Und das auf dem DS, das ist ja wohl der Hit. So, nee, ist es nicht. War vollkommen überflüssig. Und ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Weißt du noch, wie das hieß? Nee. Sonic and the
Chains of. Hieß es vielleicht Sonic RPG? Ich guck mal ganz kurz.
Hieß es vielleicht Sonic der Penner? Das bessere Spiel gewesen.
Es hieß natürlich Sonic Chronicles The Dark Brotherhood.
Oh Gott.
Oder Sonic Chronicles Die dunkle Bruderschaft.
Ja.
Gott, was mir hier noch vorgeschlagen wird an ähnliche Spiele. Jedes Mal, wenn die versucht haben, das neu aufzulegen, das wurde immer schlimmer. Wer gibt denn dem Sonic-Team immer wieder den Arbeitsauftrag, was zu machen? Warum wird da immer noch Geld reingebuttert in Spiele, in Zeichentrickserien, in Remakes, in... Für wen?
Ich glaube, das ist eine Wette, ehrlich gesagt. Von dem, der es halt noch machen will, weil er Zeit hat, der hat wahrscheinlich schon mal ausgesorgt und der wettet halt immer gegen irgendwen von wegen so, pass auf, wir machen jetzt ein neues Sonic-Spiel, nicht weil wir das machen wollen oder weil wir es müssen oder weil es einer kauft, sondern weil wir mit dem ersten Trailer zu dem Spiel da draußen irgendwen begeistern werden. Und das gelingt dann jedes Mal, weil irgendeiner immer sagt so, oh, und da gibt es immer irgendein Outlet, das drüber schreibt, so, das könnte jetzt das Sonic werden, auf das wir alle seit 28 Jahren gewartet haben. Ja, wird's aber nicht. Lasst diesen behinderten Igel, ich will nicht die Behinderten diffamieren, aber lasst diesen Igel endlich sterben.
Ja. Es ist das Leichenschändung. Das ist wirklich, lasst es einfach.
Jetzt haben wir haben jetzt alles gegen uns aufgebracht. Metal Gear Solid, Resi, alle.
Wir haben, glaube ich, diesmal echt alle. Und was für ein ganz besonderes Anliegen war, unser lieben Kollegen oder Branchenbekannten Fabian Döhler gleicht in zweierlei Maß.
Das tut mir ja ein bisschen leid fast, aber der kann das schon ab.
Ja.
So. Und vielleicht reagiert er ja und verteidigt Sonic so, dass wir es auch verstehen. Da freue ich mich drauf. Wie kann er uns erklären, dass Sonic der Hit ist? Aber er wird wahrscheinlich eh nichts sagen, außer Sonic ist der Hit. Und dann stimmt's auch, wenn Fabian das sagt. Naja.
Gut.
Ich finde, wir sollten noch eine Anschlussfolge machen, vielleicht nicht gleich, aber die Gegenteilfolge.
Ja.
Spielemarken, die nur wir kapieren und nur wir wirklich wertschätzen, warum die so genial sind.
AKA der YouTube-Kanal GameTube.
Nee, Grummelfritz heißt der Kanal.
Gut, danke euch fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schreibt doch auch in die Kommentare, was wie das bei euch ist, ob es euch ähnlich geht, also ob ihr auch Marken, die wir jetzt genannt haben, nicht leiden könnt, beziehungsweise was das bei euch ist. Was entgegen aller Vernunft oder vielleicht auch mit Recht ihr damit nichts anfangen könnt. Bis zum nächsten Mal.
Genau.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.